Jesus führt Streitgespräche. Das lesen wir im 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Streitgespräche. Da kommt zum Beispiel ein Gesetzeskundiger zu ihm und stellt ihm eine spitzfindige Frage. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Dem Kaiser. Das heißt also dem Repräsentanten einer heidnischen Macht. Das dürfte eigentlich für einen strenggläubigen Juden nicht erlaubt sein. Gut, sagt Jesus, ja, man darf dem Kaiser Steuer zahlen, dann gilt er als Verräter der mosaischen Gesetze, dann setzt er sich außerhalb der jüdischen Tradition, vielleicht gilt er sogar als ein Volksverräter, wenn er ja sagt. Sagt er nein, dann kommt er in Konflikt mit der römischen Besatzungsmacht. Also, darf man, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Und wir kennen die Antwort. Er sagt dem Fragesteller, hol mal eine Münze her. Und auf der Münze sieht man das Bild des Kaisers. Und dann gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Das heißt also, wenn ihr Geldstücke verwendet für eure Geldgeschäfte, das heißt, wenn ihr also profitiert von der, darf ich das als Ökonom mal so sagen, von der Währungsordnung, die die Besatzungsmacht etabliert hat, ja bitte, dann zahlt ja auch dafür. Ne? Ist nur recht und billig, wenn ihr dem Kaiser gibt und so weiter. Ja, das war eines dieser Gespräche. Ein anderes Gespräch geht um das Thema Auferstehung. Da kamen die Sadduzäer, so heißt es, leugnen, dass es eine Auferstehung gibt. Und sie haben einen sehr interessanten Fall konstruiert. Also ihr habt das ja auch schon mal gelesen. Bringt es nochmal in Erinnerung. Also, eine Frau heiratet einen Mann, der Mann stirbt, die Frau bleibt kinderlos. Und nach dem Gesetz des Mose müssen die Brüder des Verstorbenen dann die Frau heiraten. Und er hat nun komischerweise 6 Brüder, also sie heiratet nacheinander jeden dieser Brüder. Die Ehe bleibt immer kinderlos. Und dann kommt diese suffisante Frage, wessen Frau ist es nun in der Auferstehung? Ja, also mit wem war sie denn nun verheiratet? Na gut, und Jesus sagt, ach, im Himmel, da gelten eure irdischen Verwandtschaftsverhältnisse nicht mehr so. Die sind unwichtig. Ja? Das Leben im Himmel ist ein ganz anderes. Ja? Und ihr verkennt völlig, was Auferstehung ist. Auferstehung ist nicht eine Fortsetzung eures irdischen Lebens. Also das sind Streitfragen. Ja? Und offenbar haben es die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Gesetzeskundigen darauf abgesehen, ihm Fallen zu stellen. Ihn also aufs Glatteis zu führen, um ihn zu testen auf seine Rechtgläubigkeit, auf seine Gesetzeskunde und so weiter. Gut, dann kommt aber ein Gesetzeskundiger und der hat keine Fangfrage, sondern der meint es ehrlich mit dem, was er fragt. Und das möchte ich vorlesen und darüber möchte ich einiges sagen. Also bei dem Text, bei diesem ganzen Kapitel, im 12. Kapitel ist mir das also besonders ins Auge gesprungen. Also, ich lese vor. Ein Schriftgelehrter war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten Gottes ist das Wichtigste? Jesus erwiderte, dies ist das wichtigste Gebot, höre Israel. Der Herr, unser Gott, der Herr allein. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollst du von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deine Mitmenschen, wie du dich selbst liebst. Es gibt kein anderes Gebot, das lebenswichtiger ist als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte, Meister, du hast recht. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen neben ihm. Ihn sollen wir lieben, mit ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand und mit aller Kraft. Und auch unsere Mitmenschen sollen wir lieben wie uns selbst. Das ist mehr als alle Opfer, die wir Gott bringen könnten. Jesus erkannte, dass dieser Mann ihn verstanden hatte. Deshalb sagte er zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Da kommt also ein Gesetzeskundiger und fragt, und Jesus gibt diese Antwort. Und warum fragt dieser Gesetzeskundige? Nun ja, es gibt oder gab im Judentum, so gibt es auch heute im Judentum, sehr viele Gebote, hunderte von Geboten, die alle möglichen Lebensverhältnisse, Lebensfragen regelten. Also es gab Gebote, Regeln für die Unterhaltspflicht der Kinder gegenüber den Eltern, also eines der Gebote, der 10 Gebote, es gab Regeln für die Regelung von Streitfällen bei Erbauseinandersetzungen und es gab natürlich eine ganze Reihe von kultischen Vorschriften, was ist wann zu opfern, was hat man, wie hat man sich wie zu, wann hat man sich wie zu waschen und so weiter, also eine verwirrende Vielzahl von Geboten. Und deswegen fragt dieser Gesetzeskundige, gibt es nicht eine Grundregel für ein gottgefälliges Leben, eine Grundregel, an die wir uns halten können, die es einfacher macht, sodass wir nicht nach diesen vielen Geboten, die sich manchmal auch widersprechen, fragen müssen. Und ich denke, diese Frage des Gesetzeskundigen damals ist auch eine Frage für uns. Was sollen wir tun? Was ist gut nach Gottes Willen? Das ist nicht immer so ganz klar. Denn für viele Situationen gibt es keine eindeutigen Regeln, keine eindeutigen Gebote. Vielleicht gibt es überhaupt keine Gebote für eine bestimmte Lebenssituation und es ist dann unklar, wie wir handeln sollen. Oder es gibt widersprüchliche Gebote. Hilfe für den anderen. Ein Samariter zu sein. Ich komme gleich noch darauf, weil das Beispiele vom barmherzigen Samariter in diesem Zusammenhang auch Jesus erwähnt. Also Hilfe zu leisten einem Menschen, der in Not ist, wie ein Samariter. Ja gut. Aber wie kann Hilfe aussehen? Ist die Hilfe vielleicht die, dass ich den anderen ermutige, sich selbst zu helfen, ihn ermutige, selbst auf eigene Beine zu stehen, sich aufzurichten und nicht abhängig zu werden von der Hilfe anderer? Also wie sieht die beste Hilfe aus? Dadurch, dass ich dem anderen beistehe, dass ich ihn unterstütze, dass ich ihm Geld beispielsweise schenke oder eher darin, dass ich das unterlasse, um ihm deutlich zu machen, du musst dir selber, du kannst dir auch selber helfen. Also, wie soll ich mich verhalten? Das ist nicht immer so eindeutig. Und deswegen ist diese Frage des Schriftgelehrten eine durchaus legitime Frage, die auch uns ganz nicht so fremd ist. Gibt es eine Grundregel, sozusagen ein höchstes Gebot oder wir können vielleicht auch sagen, einen Kompass für ein Handeln nach Gottes Willen, ein Kompass. Ein Kompass sagt uns nie, wie der nächste Schritt aussehen soll. Er gibt uns die Richtung an. Und es kann sein, dass ich die Richtung, die der Kompass mir angibt, dadurch beibehalte, dass ich Umwege einschlage und vielleicht auch wo ganz anders hingehe. Wenn der Kompass sagt, gehe nach Norden und ich sehe, dass in nördlicher Richtung eine Felswand sich auftut oder ein Abgrund sich auftut, dann wäre es verhängnisvoll, den nächsten Schritt so zu machen, wie der Kompass mir das zeigt. Ich muss einen Umweg einschlagen, um die Richtung im Großen und Ganzen beizuhalten. Also gibt es eine Grundregel, ein höchstes Gebot sozusagen, einen Kompass für ein Leben, so wie es Gott gefällt. Das war die Frage des Gesetzeskundigen und ich denke, auch diese Frage ist uns vertraut. Gut, und die Antwort von Jesus besteht darin, dass er Worte aus dem 5. Buch Mose zitiert. Er sagt überhaupt nichts Neues. Er sagt etwas, was im Buch Mose so formuliert worden ist. Und der Fragesteller kennt natürlich auch diese Antwort. Und deswegen sagt er, du hast recht geantwortet, trefflich geantwortet, richtig ist das. Also, das ist die Antwort von Jesus. Ich habe sie gelesen. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Ihn sollst du lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller deiner Kraft, mit ganzer Hingabe. Das erste Wort in dieser Aufforderung lautet höre. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Also, da wird gefragt nach dem wichtigsten Gebot. Und die Antwort lautet nicht, handle so oder so, tu das oder jedes, sondern die Antwort lautet höre. Höre. Höre auf Gott, der allein der Herr ist, der Geschichte des Volkes, der allein auch dein persönlicher Herr ist. Und deswegen steht vor jeder Aufforderung, irgendetwas zu tun, hören. Hören darauf, was Gott für dich getan hat. Gott, der Schöpfer deines Lebens, der dich gewollt hat, der zu dir steht, auf den du dich verlassen kannst, so können wir sagen, wenn wir dieses Wort auf uns beziehen. Also das allererste, wo hier die Rede ist, ist die Aufforderung, höre. Und wenn man diese Aufforderung ernst nimmt, dann wird eben auch das Gebot verständlich, du sollst Gott lieben. Auf den ersten Blick ist natürlich völlig widersinnig, ein Gebot der Liebe auszusprechen. Du sollst lieben. Also wer kann denn sowas sagen? Man kann nicht Liebe gebieten, das geht nicht. Liebe kann man nicht gebieten, Liebe kommt aus uns selbst heraus. Das ist etwas sehr Spontanes, etwas Persönliches. Eine bestimmte Haltung drängt sich in uns vor. Wir werden gedrängt zu einer bestimmten Begegnung, einer Lebenshaltung. Liebe ist etwas ganz Persönliches, kann man nicht gebieten. Aber Liebe kann geweckt werden durch Erfahrungen, durch Begegnungen. Wenn ich einem Menschen begegne, dann kann das eine Zuneigung zu mir wecken. Und dann ist die Liebe zu einem anderen die Antwort auf diese Begegnung, auf eine Erfahrung, die ich mache. Und wenn wir das so sehen, dann ist die Aufforderung, liebe Gott, nicht widersinnig. Denn unsere Liebe zu ihm ist immer Antwort auf seine Liebe zu uns. Und wenn es hier heißt, höre, dann ist es eine Aufforderung, darauf zu hören, dass Gott uns liebt, dass Gott sich uns zuwendet. Also wenn die Aufforderung, liebe Gott, eingeleitet wird mit den Worten höre, dann geht es genau darum, auf die liebevolle Zuwendung Gottes zu uns zu hören, als allererstes darauf zu hören, und dann weckt er auch in uns eine Liebe zu ihm. Unsere Liebe ist immer nur eine Antwort, kann immer nur eine Antwort sein auf Gottes Menschenliebe. Im ersten Johannesbrief wird es so formuliert: Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir können nicht Gott lieben, wenn er nicht diese Liebe in uns weckt. Diese Liebe kann nicht geboten werden, sie muss mit motiviert sein, und diese Liebe zu Gott ist motiviert durch seine Liebe zu uns. Und diese Menschenliebe Gottes wird in der Person Jesu eben greifbar und anschaulich, konkret und ich würde auch sagen belastbar. Darin ist die Liebe Gottes zu uns sichtbar geworden, heißt es auch im Johannesbrief, dass Gott seinen Sohn, das heißt sich selbst, in die Welt gegeben hat, damit wir durch ihn leben. Darin ist die Liebe Gottes erschienen. Und in Jesus ist diese Liebe Gottes auch belastbar. Denn Gott hat die größte Last auf sich genommen in Jesus, um seine Liebe zu Menschen unter Beweis zu stellen. So können wir das verstehen, was Jesus tut, was Jesus sagt, was er getan hat für uns. Also vor jedem christlichen Gebot, irgendetwas Bestimmtes zu tun, steht die Aufforderung, lass dich von Gott lieben, lass es zu, dass er dich gewollt hat, dass er dich bejaht und dass er dich begleitet in allen Phasen deines Lebens. Und wenn wir diese Reihenfolge beachten, dann verlieren auch die Auseinandersetzungen darüber, wie wir handeln sollen, an Schärfe. Es gibt ja viele Auseinandersetzungen dieser Art. Wie sollen wir handeln? Was ist ein gottgewolltes Handeln? Das ist schon eine Frage, die Paulus beschäftigt hat damals, als er seine Briefe an die Gemeinden geschrieben hat. Wir wissen das, da gab es also den Brauch, das Fleisch zu verzehren, das in heidnischen Tempeln bei Opfertieren dann geschlachtet wurde. Also was soll man tun? Das war eine Auseinandersetzung und ähnliche Auseinandersetzungen gibt es natürlich auch heute. Was ist die richtige Therapie? Kann man beispielsweise Medizin, also chinesische Heilmethoden anwenden? Kann ein Christ Homöopathie anwenden? Ich nenne nur solche Fragen. Es gibt andere Fragen, die sehr viel kontroverser sind. Ich meine, alle diese Auseinandersetzungen, die natürlich berechtigt sind und die man auch nicht ausschließen kann, verlieren an Schärfe, wenn das als erstes steht, lass dich von Gott lieben. Höre als erstes darauf, was Gott dir zuwendet, was Gott uns zuwendet, und lass auf diese Weise deine Gegenliebe, deine Gottesliebe wecken. Also vor jeder Frage nach dem moralisch Guten, das ein Mensch beachtet, ein Christ auch beachten soll, steht die Aufforderung, lass dich von Gott lieben, lass es zu, dass er in dir durch seinen Geist eine Gottesliebe weckt. Und diese Gottesliebe wird dich dann auch hellsichtig machen für das, was gut ist für dich selbst, deine Selbstliebe und auch was Gutes für andere, deine Nächstenliebe. Also, unsere moralischen Auseinandersetzungen, die unvermeidlich sind, verlieren an Schärfe. Aber was auch an Schärfe verliert, ist die selbstquälerische Frage, wie kann ich es Gott recht machen? Das ist eine Frage, die manche Leute wirklich umtreibt. Fasten, bestimmte Exerzitien machen, bestimmte Aktivitäten, Opfer bringen, mich selber verlieren im Dienst an andere. Also das sind Fragen, die viele Leute umtreibt, sehr fromme Leute umtreibt. Und das kann eine sehr selbstquälerische Frage sein. Ich meine auch, dass diese Qual auch ihre Macht über uns verliert, wenn wir uns zunächst einmal als Menschen sehen, die von Gott geliebt sind. Wir müssen die Liebe Gottes nicht verdienen, denn diese Liebe Gottes zu uns ist voraussetzungslos. Es geht also darum, sich zu öffnen für Gottes Liebe zu mir. Wie kann das aussehen, sich zu öffnen für die Liebe Gottes? Dafür gibt es so viele Antworten, wie es Menschen gibt. Jeder hat eine andere Erfahrung und kann eine andere Erfahrung machen. Eine Frau, die diese Erfahrung gemacht hat, hat Folgendes berichtet. Ich habe eine sehr enttäuschende berufliche Erfahrung gemacht und in mir kamen große Selbstzweifel auf. Wozu bin ich überhaupt da? Niemand würde mich vermissen, wenn es mich nicht gäbe. Bin ich nicht völlig wertlos? Und da hat sie aus dem Fenster geguckt und da hat es geregnet und war neblig. Das heißt also auch die trübe Stimmung, die in ihr natürlich sich breit gemacht hat, ist bestätigt worden durch den Blick nach draußen. Aber dann fiel ihr Blick auf eine Postkarte, die am Schrank hielt. Denn auf dieser Postkarte stand, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir oder anders formuliert. Von Anbeginn deines Lebens an habe ich dich geliebt, ich stehe zu dir, du gehörst zu mir, du geliebtes Kind. Und dann sagte die Frau, plötzlich war das alles ganz anders, wie wenn ein Schalter umgelegt worden wäre. Ich konnte mich selber und ich konnte auch meine Situation mit völlig anderen Augen sehen. Und sie fing an zu lachen und zu singen. Und, auch das Zimmer war plötzlich sehr viel heller, merkwürdigerweise. Es hat immer noch draußen geregnet, aber plötzlich war der Regen auch nicht mehr so bedrohlich und so trüb. Nein, also die Stimmung hat sich völlig geändert. Sie fing an zu lachen und zu singen. Und sie hat jetzt gewusst, ich bin wer, ich brauche mich nicht zu verstecken. Ich kann mich sehen lassen, denn Gott sieht mich an und er sieht mich an mit einem Blick voller Liebe. Solche Erfahrungen schenkt uns der Geist Gottes. Und wir können auch für solche Erfahrungen beten. Und dazu lade ich ein, dass wir, wenn wir in einer Stimmung dieser Art sein sollten, auch dafür beten, dass Gott uns auf irgendeine Weise Zeichen gibt seiner Liebe zu uns, seiner Zuwendung zu uns, dass wir auf diese Weise auch Selbstvertrauen wieder gewinnen können. Also offen zu werden für die Liebe Gottes, dafür gibt es viele Möglichkeiten. Jeder hat andere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit besteht auch darin, dass man ganz bewusst bestimmte geistliche Übungen durchführt. Also ihr Katholiken sagt Exerzitien. Also da gibt es bestimmte Regeln. Ich bin kein Katholik, ich habe das bisher doch nicht in diesem ausführlichen oder diesem großen Ausmaß mitgemacht, wie es bei Katholiken manchmal der Fall ist, aber ich habe Exerzitien, wir beide, Helga und ich, haben Exerzitien im Alltag mal mitgemacht und es hat mir sehr geholfen. Es hat mir geholfen, mich einzustimmen auf ein bestimmtes Wort aus der Heiligen Schrift, mich einzustimmen auf das, was Gott mir zuspricht und das hat dann auch so etwas wie Liebe geweckt. Und ich kann das nur empfehlen, also solche Übungen zu machen. Und dazu braucht man gar nicht so viel. Was man braucht, ist ein Ort, in dem wir nicht abgelenkt werden, ein Ort der Stille und auch eine Zeit der Stille. Also sich einstimmen auf Gottes Wort. Und dann bin ich überzeugt davon, entsteht so etwas wie Liebe zu Gott. Eine Antwort auf die Liebe, die wir von ihm erfahren und die uns immer wieder auch in der Heiligen Schrift begegnet. Gut, aber jetzt zurück zu Markus 12, Streitgespräche. Ich habe gesagt, also das erste Wort in der Antwort von Jesus lautet, höre. Also vor Beginn jeder Aufforderung, etwas zu tun, steht die Aufforderung, höre auf Gottes Liebe zu dir, damit er in dir eine Gegenliebe wecken kann. Und diese Gegenliebe ist eine Sache der ganzen Person. Das ist nicht irgendein Gefühl nur. Also man sollte das nicht mit Gefühl verwechseln. Es ist eine Lebenshaltung, eine Haltung der ganzen Person. Es steht hier, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit aller deiner Kraft. Das heißt, deine ganze Person, dein ganzes Leben soll ausgerichtet sein auf ihn. Deine ganze Willenskraft, also wenn hier von ganzem Herzen die Rede ist, dann ist die ganze Willenskraft gemeint. Herz, das bedeutet so viel wie auch Willenskraft. Deine ganze Willenskraft soll darauf ausgerichtet sein, zu Gottes Ehre zu leben. Dein ganzer Verstand soll darauf ausgerichtet sein, tiefer in die Weisheit Gottes, die Weisheit seines Wortes einzudringen. Dein ganzer Verstand soll darauf ausgerichtet sein, auch deine Welt und dich selber besser zu verstehen im Licht Gottes, besser zu verstehen, dass diese Welt auch Gottes Welt ist. Naturforscher aller Zeiten, auch in der Gegenwart, haben ihre Forschungsergebnisse immer auch als Anlass gesehen, Gott zu loben, Gott den Schöpfer zu loben für die Wunder, die sie gesehen haben, also die sie herausgefunden haben, auch durch ihre naturwissenschaftliche Forschung. Also dein ganzer Verstand kann eingesetzt werden zur Ehre Gottes. Und die Verstandeskräfte sind eben kein Glaubenshindernis, sondern sie sind eine Möglichkeit, unsere Welt im Licht Gottes zu sehen, im Licht der Zusagen Gottes zu sehen, der an unserer Welt festhält, trotz aller ihrer Gottesfeindschaft. Liebe zu Gott wird also geweckt. Und diese Liebe zu Gott ist verbunden mit Selbstliebe und Nächstenliebe. Also liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Selbstliebe und die Nächstenliebe wird diese Gottesliebe an die Seite gestellt, und zwar als gleichwertig. Das steht auch schon mit bestimmten Einschränkungen im Mosebuch. Auch dort ist also die Nächstenliebe und die Selbstliebe als gleichwertig zur Gottesliebe beschrieben worden, allerdings mit Einschränkung auf die Volksgenossen. Der Nächste sind die Volksgenossen, also die Mitjuden, wenn wir so wollen. Jesus radikalisiert das und macht da keine Einschränkung. Der Nächste ist jeder, dem wir begegnen. Und diesen Nächsten sollen wir lieben. Wobei man sagen kann, also, dass die Liebe zu Gott eben auch dazu verhilft, klarer zu sehen, worin Nächstenliebe bestehen kann, und auch klarer zu sehen, worin Selbstliebe bestehen kann. Also die Liebe zu Gott verhilft uns auch zu einer klareren Sicht, was es heißt, sich selbst zu lieben, sich selbst zu akzeptieren, sich selber anzunehmen. Man kann vielleicht sagen, weil das zusammengehört, Gottesliebe, Selbstliebe und Nächstenliebe, verhelfen sich diese verschiedenen Dimensionen von Liebe gegenseitig zur Klarheit, und sie verhelfen sich auch gegenseitig auf die Sprünge. Liebe zu Gott verhilft mir zu einer gesunden Selbstliebe. Ich brauche mich nicht zu hassen, ich brauche mich nicht zu bemitleiden und zu verurteilen. Ich kann mich freuen über mich selbst als das von Gott geliebte Kind. Und wenn ich mich so sehe, dann werde ich auch bewahrt vor einer Selbstsucht. Das heißt, die Liebe zu Gott ermutigt mich zu einer Selbstannahme, zu Selbstvertrauen, zur Selbstliebe in diesem Sinne, aber sie zügelt auch meinen Egoismus, sie bewahrt mich vor Selbstsucht. Die Liebe zu Gott sorgt für eine gesunde Selbstliebe. Und sie verhilft auch zu einer klaren Sicht meiner Nächstenliebe. Sie lässt mich sehen, was mein Nächster wirklich braucht. Und sie lässt mich auch sehen, wer mein Nächster ist. In einer Parallelstelle zu diesem 12. Kapitel im Markus-Evangelium, im Lukas-Evangelium, stellt ein Gesetzeskundiger die Frage, wer ist denn nun mein Nächster? Da geht es um die gleiche Frage, was ist das höchste Gebot? Und da wird ebenfalls also zitiert aus dem Alten Testament. Und dann fragt der Mann, wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das heißt, mein Nächster ist der, der mich am dringendsten braucht in einer bestimmten Situation. Wer ist mein Nächster? habe ich mich auch gefragt, wer ist mein Nächster? Und mir ist folgender Gedanke gekommen. Mein Nächster ist gegenwärtig Mohammed al-Matar aus Syrien. Das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich denke, ich muss das biblisch gesehen so formulieren. Warum? Vor 2 Jahren etwa habe ich bei einer Gemeindeversammlung bei uns in Nikolausberg meinen Namen auf eine Liste gesetzt und damit meine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, Flüchtlingen zu helfen. Vor 2 Jahren, das war im November 2015, als diese Frage uns alle bewegt hat. Dann habe ich anderthalb Jahre nichts mehr gehört und im Frühjahr oder im Sommer dieses Jahres rief das Migrationszentrum bei mir an und fragte mich, ob ich die Patenschaft für Mohammed al-Matar übernehmen könnte. Und ich habe mich jetzt bereit erklärt dazu. Das heißt, also nicht wenige Stunden in der Woche verbringe ich damit, mit Mohammed Deutsch zu lernen und ihm zu helfen in praktischen Dingen. Praktische Dinge, beispielsweise ein 8-seitiges Formular auszufüllen für das Sozialamt. Habe ich vorher noch nie gesehen, wusste auch nicht, welche Fragen dazu beantworten sind. Aber man stelle sich vor, wie jemand, der Deutsch lernt, ein 8-seitiges Formular auszufüllen. Na gut, also ich will das nicht weiter ausführen. Wer ist mein Nächster? Ja, ich hätte vor 2 Jahren nie daran gedacht, dass ein syrischer Agraringenieur, der mit seiner Familie auf eine beschwerliche Weise zu uns gekommen ist, dass ein syrischer Agraringenieur mein Nächster sein könnte. Aber ich denke, im biblischen Sinne muss ich davon sprechen. Gut, das heißt, Nächstenliebe ist immer eine sehr praktische Sache. Das ist keine Gefühlslage, sondern es sind praktische Dinge, womit natürlich Gefühle auch verbunden sind, das ist klar. Und worin sie besteht, diese Nächstenliebe, das werden wir schon sehen. Denn Gott macht uns hellsichtig. Er macht uns hellsichtig für die Situation von Mitmenschen, die unsere Hilfe brauchen. Gottesliebe, Selbstliebe, Nächstenliebe bilden eine Einheit. So sieht es Jesus hier. Gottesliebe, Selbstliebe, Nächstenliebe aktivieren sich gegenseitig, verhelfen sich gegenseitig zu einer klaren Sicht. Gottesliebe verhilft mir zu einer klaren Sicht über mich selbst, zur Selbstannahme, Selbstliebe auf eine gesunde Art, zur Nächstenliebe. Ich werde dann schon sehen, was geboten ist für meinen Nächsten. Und über allem steht eben die Liebe Gottes zu uns. Darauf sollen wir hören. Und dafür sollen wir uns öffnen. Das ist das Erste, wozu wir aufgefordert werden. Und deshalb beginnt das höchste Gebot eben mit dieser Aufforderung: Höre, Israel, höre, Christenmensch, höre auf die Liebe Gottes zu dir. Und dann ergibt sich alles Weitere fast von selbst. Fast von selbst. Nicht immer werden alle Einzelheiten damit geklärt, aber das steht am Anfang.